siebten Jahr nach Ostern in die Gebetsserie einsteige, dass wir uns Gedanken machen über das Vaterunser und wie wir beten können. Und diese Predigt soll einfach mal so die Einleitung dazu sein. Und wir wissen ja, dass Gott unser Gebet erhört. Und ich möchte uns sehr ermutigen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Ich finde es immer toll, wenn das Lobpreisteam uns spielt und singt und man auch da die einzelnen Begabungen sieht, die Menschen haben und dass sie ihre Gaben für den Herrn einsetzen. Das ist wunderbar. Aber unser Part, die wir hier unten sitzen, ist, dass wir unsere Stimme erheben, ob wir jetzt gut oder nicht gut singen können, um das geht es nicht bei der Anbetung, sondern dass wir Gott anbeten, dass wir ihm die Arme entgegenstrecken und ihm die Ehre geben für all das, was er für uns getan hat. Das ist der Sinn von Anbetung, das ist der Sinn vom Lobpreis und das machen wir gerne. Aber genauso gut ist natürlich auch, dass wir Gott suchen im Gebet und Gemeinschaft mit ihm suchen. Und ihr werdet mir recht geben, dass es doch keine besseren Momente gibt, wie in der Gegenwart Gottes zu sein. Dass es keine besseren Momente gibt, wie die Gegenwart Gottes zu spüren. Und das nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern auch zu Hause dort, wo wir leben. So dass wenn wir Gott anrufen, dass er uns erhört. Bevor ich zum eigentlichen Text komme, noch ein paar Gedanken so einleitend. Wir wissen von Jesus, dass er nur nach Jerusalem gegangen ist, wenn dort jüdische Feste waren. Und wenn er nach Jerusalem ging, hat er auch das Gebiet von Samaria durchquert. Aber hauptsächlich hat er sein Wirken gehabt in Galiläa. Und im ersten Vers, den wir heute anschauen, steht in Matthäus 4, 23. Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündigte überall die rettende Botschaft, das Reich Gottes nun begonnen hatte. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Und man, wenn ihr die Bibel aufmerksam liest, könnt ihr auch lesen, dass sogar bis nach Syrien hat man sein Wirken gehört, besonders seine erstaunlichen Wunder. Und von weit her strömten die Menschen nach Galiläa. Sie wollten einfach die Wunder sehen und sie hatten, die Kranken hofften, dass sie gesund werden. In Lukas 4, 25, das sind zwei Verse weiter, steht: Große Menschenmengen folgten ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der zehn Städte, das ist so am See Genezareth, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Auch von der anderen Seite des Jordans kamen sie. Also Jesus hat machtvoll gepredigt und deshalb kamen die Menschen zu ihm. Weil sie wollten Wunder sehen, sie wollten sehen wie und gesund werden und sie wollten selber heil werden. Das können wir an diesen Versen lesen. Aber Jesu, sein Anliegen war ein viel anderes oder ein viel größeres. Er wollte nicht nur als Heiler gelten. Es ging ihm um mehr. Und als er in Kapernaum einmal regelrecht vereinnahmt war, haben ihn sogar die Jünger gedrängt, dass er weitermacht mit den Heilungen. Und dann sagt Jesus Folgendes. Ihr könnt es im Markus-Evangelium lesen, im ersten Kapitel, in Vers 38. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkündigen. Das ist meine Aufgabe. Also Jesus hat sich auf seine Aufgabe fokussiert. Die Heilung von Kranken, die Austreibung von Dämonen, das war sicher wichtig. Aber das war nicht das Wichtigste für Jesus. Denn Jesus ist ja nicht gekommen, damit die Menschen weniger lang krank sind, sondern er ist gekommen, damit Menschen für Zeit und Ewigkeit gerettet sind und bei ihm sind. Und deshalb hat er die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und wir sehen immer, wenn Jesus gepredigt hat, ist ja was passiert. Deshalb wünsche ich mir auch so sehr, dass wenn wir predigen, dass auch was passiert in euren Herzen. Das erwarten wir. Aber wenn Jesus gepredigt hat, hat es die Menschen aufgewühlt. Das hat sie angesprochen. Und ich versuche euch heute Morgen auch ein bisschen anzusprechen und euch aufzuwühlen. In Markus 1, 22 lesen wir, die Zuhörer waren von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Ganz anders als die Schriftgelehrten. Für ihn waren die Heilungen, die Wunder, die er getan hat, der Beweis, dass er der Retter, dass er der Messias ist. Und wer von Jesus geheilt wurde, kam ja nicht in den Himmel. sondern nur der, der ihm nachgefolgt ist, der sein Jünger geworden ist, der wird errettet. Wer Jesus nachfolgt, ist sein Jünger. Und deshalb hat Jesus ja auch immer begonnen und immer wieder die Gelegenheit genutzt, um den Menschen, die ihm begegnet sind, dass er ihnen vom Reich Gottes erzählt hat. Und er hat ihnen auch gesagt, was im Reich Gottes wichtig ist und was von Bedeutung ist. Wir lesen in Matthäus 5, in den Versen 1 bis 2, das berichtete Matthäus in seinem Evangelium. Als Jesus die Menge sah, stieg er auf einen Berg. Also, da waren so viele Leute, dass er auf den Berg musste, um zu predigen. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. Und was Jesus auf diesem Berg gesagt hat und gelehrt hat, das ist einer seiner längsten und auch wichtigsten Predigten, die wir kennen. Ihr kennt sie alle unter dem Namen Bergpredigt. Da hat er gelehrt über die Bedeutung vom Gesetz. Er hat gelehrt über die Feindesliebe. Er hat gelehrt über Ehe und Ehebruch. Und er hat auch über das Gebet gesprochen. Das war Jesus wichtig. Und dann hat er sogar ein Mustergebet formuliert. Wir kennen das alle, dieses Gebet. Wir sprechen es auch ab und zu, nämlich das Vaterunser. Und das wird die Predigtserie sein für die nächsten Sonntage nach Ostern. Aber bevor wir mit dieser Predigtserie starten, möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen, was Jesus grundsätzlich über das Gebet sagt. Jesus geht nämlich von der Tatsache aus, dass Gott uns zuhören möchte, wenn wir beten. Er geht von der Tatsache aus, dass wenn wir mit Gott sprechen, dass er uns auch versteht. Und über dies geht auch heute Morgen mein Predigttext. Und den möchte ich jetzt mal lesen. Ihr dürft ihn gerne mitverfolgen. Er steht in Matthäus 6, in den Versen 5 bis 8. Und da sagt Jesus, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Also ich weiß nicht, ich wüsste nicht, ob ich so eine Gebetsversammlung beginnen würde hier in der Gemeinde, wenn ich sage, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ich aufstehen würde. Also hey, hört mal zu, Gemeinde, wenn ihr betet, dann betet nicht wie die Heuchler. Dann würdet ihr sagen, geht's eigentlich noch? Was sagt er uns? Woher will er das denn wissen? Aber Jesus ist immer sehr direkt. Und dann sagt er, sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht gedankenlos Gebet herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Dann habe ich mir auch so gedacht, welchen Predigttext habe ich mir denn heute Morgen ausgesucht, um euch über das Gebet was zu sagen. Aber wisst ihr, Gott schätzt es, wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit geben. Das ist der erste Gedanke in meiner Predigt. Kann ich weiterklicken, Moritz? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für viele Menschen in unserer Gesellschaft ist nicht mehr selbstverständlich, dass normale Menschen beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn du mich fragst, wie viele Menschen bei uns sind und bei Rotkreuzens beten, dann würde ich mal sagen, mein Personalchef, der ist der Gemeindeleiter von der Krishona-Gemeinde, von dem setze ich voraus, dass er betet. Aber sonst. Und wenn man sagt, dass man zu Gott betet, dann erntet man auch in aller Regel nicht viel Ruhm und Ansehen. Weil Menschen beten ja meistens nur dann, wenn sie ein Problem haben. Dann stellt man eine Kerzel auf, wirft was in den Opferkasten oder was auch immer. Das war aber damals, als Jesus diesen Text oder diese Aussagen gemacht hat, ja ganz anders. Dort waren Menschen, die gebetet haben, nicht sonderbar. Das gehörte in Israel zum Leben, wie es Essen und Trinken. Und in der Vorbereitung habe ich Folgendes gelesen. Es gibt so eine Überlieferung von einem jüdischen Gelehrten. Und von dem wird Folgendes berichtet. Er hat Folgendes gesagt. Die frühen Frommen warteten vor dem Gebet eine Stunde in der Gegenwart Gottes. Dann beteten sie eine Stunde und danach warteten sie nochmals eine Stunde. Und es gab Juden, die das dreimal am Tag gemacht haben. Also wenn ich dieses Ritual auch machen sollte, dann müsste ich das auf Nacht legen, sonst käme ich mit meiner Arbeit nicht dahin. Also die haben 9 Stunden im Gebet verbracht. Also Gebete waren ja in Israel was Selbstverständliches. Und man hat sich auch nicht über jemanden verwundert, der gebetet hat. Noch hat man sich über sie lustig gemacht. Sondern im Gegenteil, durch fleißiges Beten konnte man sogar Achtung und Bewunderung konnte man sich verschaffen. Und das spricht jetzt Jesus an. Von dem handelt jetzt der Text, den ich gelesen habe. Darin hat Jesus jetzt eine Gefahr gesehen. Denn bei diesen öffentlichen Gebeten ging es ja bei vielen Menschen gar nicht mehr um das Gespräch mit Gott, sondern um die Darstellung der eigenen Frömmigkeit. Und das prangert Jesus hier an. Deshalb sagt er in Vers 5, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen, an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Also das Gebet verfehlt ja sein Ziel, wenn es dazu dient, den anderen zu zeigen, wie fromm ich bin. Um das geht es doch nicht. Und das war in der Zeit Jesu der Fall und das hat er eigentlich gesagt, so soll man nicht beten. Jesus geht sogar noch weiter. Der nennt solche Menschen sogar Heuchler. Das würden ja vor der Kanzel uns nie getrauen, Menschen das zu sagen. Weil sie nicht die Nähe zu Gott suchen, sondern die suchen die Ehre bei Menschen. Und da tatsächlich bekamen diese Menschen damals in der Gesellschaft Anerkennung und Bewunderung. Die wurden hoch geachtet. Das kann aber auch unter uns Christen so sein. Bei uns steht ja Gebet auch hoch im Kurs. Oder wer findet Gebet nicht okay? Ich glaube, keiner von uns. Wir finden wichtig, dass Menschen beten. Und Menschen, die gut und fleißig beten, begegnet man ja mit besonderem Respekt. Das ist ja nicht Negatives. Doch wer sich jetzt als Beter präsentiert, um insgeheim Bewunderung, Respekt und Ansehen dadurch bekommen möchte. Oder vielleicht sogar sagt, so wie ich bete, ist die einzige richtige Form, wie man beten kann, weil man sagt, mein Gebetsstil ist der einzig richtige. Der hat doch den Sinn und die Bedeutung von Gebet völlig aus den Augen verloren. Und deshalb sagt Jesus in Vers 6, im letzten Teil vom Vers, ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Also Jesus sagt hier, die möchten denn durch ihre Gebete Respekt und Anerkennung erhalten. Und dann sagt er, das bekommen sie tatsächlich, aber dadurch haben sie ihren Lohn schon erhalten, den sie in ihren Gebeten suchten. Aber für Jesus ist Gebet etwas anderes, was Wichtiges. Im Gebet sprechen wir zu Gott, unserem Vater. Und beim Gebet geht es auch immer darum, wie gut kenne ich meinen Papa im Himmel? Kenne ich ihn vom Hören sagen? Oder kenne ich ihn? Ich kenne unseren Bundeskanzler nur vom Hören sagen, aber kennen tue ich ihn nicht. Ich weiß, was man in der Presse über ihn schreibt. Ich weiß, wie er aussieht. Aber ich würde mir nie getrauen zu sagen, dass ich ihn kenne. Und ich hoffe, dass Gott für uns nicht ein Gott der Ferne ist, sondern dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Und dann sagt Jesus uns Folgendes: Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer. Schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Also Jesus sagt, wer beten will, soll sich zurückziehen an einen Ort, wo man ihn nicht beobachten kann. Hier steht, er soll sich in sein Zimmer zurückstehen. Wir wissen aber aus der Überlieferung, dass man eigentlich besser übersetzen sollte, dass hier steht, geh in dein Versteck. Und das ist das Wort, das hier im Griechischen, aus dem Griechischen mit Zimmer übersetzt wird. Und das bezeichnete in der damaligen Zeit eigentlich die Vorratskammer, die damals in den Häusern ein Versteck war, um die Vorräte zu schützen. Vor was? Vor Dieben und vor Tieren. Dieses Bild benutzt Jesus, wenn es ums Gebet geht. Denn das war der einzige Raum, den man abschließen konnte und der auch kein Fenster hatte. Und in diesem Versteck sollen wir beten. Also dort, wo uns niemand finden kann, außer Gott. Also bitte versteckt euch nicht vor Gott. Das könnt ihr eh nicht. Also auch wenn du in ein Versteck gehst, in alles dunkel machst, unter die Bettdecke oder weiß wo, auch immer hin, Gott sieht dich. Aber was möchte Jesus damit ausdrücken? Er sagt damit, er sieht und hört uns. Und das möchte Jesus deutlich machen. Für Gott gibt es keinen Ort, wo er uns nicht nahe sein kann. Auch an verborgenen Orten ist er gegenwärtig. Und das ist doch den großen Reichtum, den wir haben. Denn Jesus macht hier deutlich, zum Gebet sind wir an keinen Ort gebunden. Ich muss nicht in einen Tempel gehen. Ich muss nicht in eine Kirche gehen. Ich muss nicht in die Gemeinde gehen, um zu beten. Egal, wo ich bin, Gott sieht und hört mich. Und ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass früher, wo ich noch im Rettungsdienst tätig war und ich bin mit einem Arbeitskollegen gefahren, der auch Christ war, du glaubst doch nicht, wie oft wir auf der Anfahrt zu einem Notfall gebetet haben, dass Gott uns gutes Gelingen schenkt. Ich bin so froh, dass ich nicht erst hierher fahren musste, kurz aussteigen musste, beten konnte und dann weiterfahren würde, sondern Gott war einfach mit uns und hat uns Gelingen gegeben. Und dann sagt Jesus noch etwas Überraschendes, was wir manchmal vielleicht überlesen. Er sagt nämlich im zweiten Teil vom Vers 6, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also Jesus verspricht hier, wenn wir beten, wenn wir ihn suchen, dann wird er das belohnen. Das heißt doch nichts anderes, wie wenn ich meine Aufmerksamkeit ihm schenke. Wenn ich mit Gott spreche, dann wird er das belohnen. Jetzt weiß ich, jetzt seid ihr sicher geneigt. Ja, Thomas, wie sieht denn die Belohnung aus? Tja, da steht leider nichts in der Schrift drüber und deshalb möchte ich mich an irgendwelchen Spekulationen auch nicht beteiligen. Aber es ist doch völlig oder unwichtig, ob er das auf dieser Seite heute machen wird oder in der zukünftigen Welt. Eines weiß ich, wenn Gott etwas gibt, macht das immer großzügig. Also der Lohn wird, die Belohnung wird großzügig ausfallen. Ihr seht schon, ich möchte euch echt Mut machen zu beten. Also wer freut sich nicht über eine Belohnung? Als Kind habe ich mich immer gefreut, wenn es von den Eltern eine Belohnung gab. So, Taschengelderhöhung, wenn du das Zimmer aufgeräumt hast, wenn du vielleicht noch was extra gemacht hast. Oder wer freut sich nicht über eine gute Belohnung? Ich glaube, jeder von uns. Und hier sagt Jesus, hey, wenn du betest in deinem Zimmer, dort, wo du deine stille Zeit machst, das wird Gott ehren und belohnen. Warum? Weil du Zeit mit ihm verbringst, weil du Gemeinschaft mit ihm hast. Seht mal, und das macht doch deutlich, wie wertvoll es Gott ist, dass wir ihn suchen und nahe bei ihm sind. Also Jesus motiviert damit seine Jünger und natürlich auch uns, dass es sich lohnt zu beten. Du bekommst eine Belohnung. Und dieser Gedanke mag ja für uns Christen, wenn es ums Gebet geht, vielleicht auch ein bisschen sich komisch anhören, vielleicht deplatziert sein oder seltsam vorkommen. Weil wir im Christentum sehr stark von dem Gedanken geprägt sind, ich darf selbstlos leben. Selbstloses Handeln ohne Gedanken an irgendeine Belohnung, das gilt ja als eigentlich als reifes Handeln. Und wer an eine Belohnung denkt, dem fehlt die geistliche Reife. Aber für Jesus war das selbstverständlich, dass der Vater unser Gebet belohnen wird. Im Hebräerbrief steht in Hebräer 11, Vers 6, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Also hier nochmal die Aussage, Gott belohnt es, wenn wir ihn suchen. Und ganz ehrlich, ich bin schon sehr beschenkt, wenn ich bete und ich merke, Gott ist da. Seine Gegenwart ist da, seine Herrlichkeit ist da und berührt mein Herz. Gerade wenn wir vielleicht auch im Leben in Situationen kommen, die uns schwerfallen, die für uns herausfordernd sind. Und ich merke, jetzt kommt Gott hinein und schenkt mir über diese Sache seinen Frieden. Das ist für mich die größte Belohnung, das größte Geschenk, wenn ich merke und wenn Jesus so sinnbildlich seinen Arm um meine Schulter legt und sagt, ich bin bei dir, Thomas. Ich sorge für dich. Ich schätze solche Momente. Und deshalb finde ich, lohnt es sich wirklich zu beten. Also, es gehört zur geistlichen Reife dazu, dass wir glauben, dass Gott uns belohnt. Nicht, weil wir das uns wünschen, sondern weil er es versprochen hat. Der zweite Gedanke, heute Morgen, Gott kennt unsere Anliegen. Und Jesus macht hier auf ein Missverständnis aufmerksam, weil es da in Israel eine Gebetspraxis gab von den Heiden, die sich auch in Israel verbreitet hatte. Deshalb sagt er in Matthäus im 6. Kapitel, im 7. Vers, leiere nicht gedankenlos Gebet herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Also die Heiden haben ja gemeint, man muss einen Gott mit langen und vielen Worten anflehen. Und die Masse der Wörter würde Gott in Bewegung bringen. Und ein anschauliches Beispiel für solche Gebete, da müssen wir mal ins Alte Testament hineingehen. Ihr kennt alle den Propheten Elia. Ihr kennt alle die Geschichte von der Aktion auf dem Berg Karmel. Und der Elia hatte von Gott einen Auftrag und es war sein Anliegen, Israel zu zeigen oder sie sogar zu überzeugen, dass sie wieder besseren Wissens und wieder jeder Vernunft gemeint habe, dass Baal der richtige Gott war. Er wollte ihnen deutlich machen, dass sie mit Baal eigentlich einen viel schwächeren Gott verehren. Und deshalb hat er Folgendes gemacht. Er hat einen Altar bauen lassen. Und dort gab es Opfertiere, die dort verbrannt werden sollten. Und er vereinbarte mit den Baalspriestern, dass sie nicht das Opfer selber in Brand stecken solle, sondern dass das Baal machen sollte. Und zuerst waren die Baalspriester an der Reihe, um ihren Gott zu bitten, das Opfer anzuzünden. Und ich möchte mal ein paar Verse aus diesem 1. Könige Kapitel lesen, aus den Versen 18. Ich starte mit 26 und könnt ihr auch vorne lesen. Und da steht im Wort Gottes, sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Von Morgen bis Mittag riefen sie ununterbrochen. Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte, aber nichts geschah, es blieb still. Also nichts ist passiert, da ist kein Feuer vom Himmel gefallen. Und dann hat, ich weiß noch nicht, ob das so edel ist, aber der Elia hat da noch ein bisschen, ich hätte fast gesagt, Öl ins Feuer gegossen, obwohl das Feuer noch gar nicht gebrannt hat. Dann spottet er, oder er hat sie angespottet und sagt in Vers 27, als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken, oder er musste mal austreten, also das ist ja schon sehr despektierlich, oder ist er etwa verreist, vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Und dann hat natürlich die Reaktion, musste natürlich kommen von den Baalspriestern, dann haben sie nochmal ein neues Register gezogen, wir lesen dann in Vers 28, da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Und wir wissen aus der Geschichte, das Opfer ist nicht entflammt worden. Ich finde es mutig vom Elia. Nicht, weil ich denke, dass der Baal was kann, aber so in der Situation. Also da ist nichts passiert. Dann hatte Elia gedacht, so gegen Abend, jetzt wird es denn doch mal Zeit, dass mal ein Opfer brennt. Und jetzt konnte er zeigen, dass Jahwe, der Gott Israels, mächtiger als Baal ist. Das wollte er dem Volk demonstrieren. Dann hat er den Altar komplett unter Wasser gesetzt, so dass es eigentlich unmöglich war, das Opfer überhaupt noch anzuzünden. Und dann lesen wir in Vers 36. Und wir sehen, also der Elia hat sich weder geritzt, noch hat er stundenlang gebetet, sondern er hat ein kurzes Gebet gesprochen. Zu der Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut. Herr, du Gott Israels, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit das Volk endlich einsieht, dass du der Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Und dann geschah das Unvorstellbare. Also das war das Gebet vom Elia. Also die anderen haben von morgen bis abends gebetet und nichts ist passiert. Vers 38, da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Er verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Boden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Also da ist eine wirklich große Hitze entstanden, also wenn sogar die Steine verkohlt sind. Und hier sehen wir, Elia hat nicht viel Worte gemacht. Warum? Er kannte Gott und er hat ihm vertraut. Und Gott und Jesus möchte uns heute Morgen eigentlich sagen, Gott erhört uns und erhört unser Gebet. Jesus sagt wieder im 6. Kapitel, im 8. Vers, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ist doch großartig. Gott weiß viel besser, was ich brauche, wie ich selber. Und bevor ich überhaupt was gesagt habe, weiß er das schon. Warum? Weil er allmächtig und allgegenwärtig und allwissend ist. Und Jesus möchte deutlich machen, hey, das ist völlig nutzlos, Gott mit Formeln, mit Fasten oder Ritualen zu bearbeiten. Hier sagt Jesus nichts gegen ein ausgedehntes, intensives Gebetsleben. Und er sagt auch nicht, dass wir in Anliegen im Gebet vor Gott dranbleiben sollen. Aber es geht Jesus darum, dass wir verstehen, dass wir nicht gedankenlos und mit einer falschen Haltung beten. Also es geht darum, nicht darum, dass ich mit meinem Gebeten meine Frömmigkeit zeige. Ich kann doch Gott gar nicht beeindrucken. Sondern Jesus sagt hier, es geht um unsere Grundhaltung. Dass wir voller Vertrauen uns zu ihm wenden. Und ich finde, das ist genau dann auch wichtig, wenn ich vielleicht lange an einer Sache dran bin. Bete ich noch voller Vertrauen für Dinge, wo ich schon jahrelang bete und nichts hat sich getan? Das war das Thema von letztem Sonntag. Und es geht Jesus auch um unsere Beziehung zu Gott, zu ihm und zum Heiligen Geist. Diese Beziehung soll herzlich und innig sein. Und wenn wir eine gute Beziehung zu Gott haben, ist doch Beten ganz einfach. Und überleg dir das mal. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist mit dir per Du. Wenn ich unseren Bundeskanzler anrufe, dann kann ich nicht sagen, hey du Olaf, sondern da muss ich ihn mit allen Titeln anreden, die er hat. Aber bei Gott, bei Jesus, beim Heiligen Geist, zu dem darf ich, den darf ich suchen, ihm nahe sein und mit ihm sprechen, so wie ich mit euch spreche. Natürlich voller Ehrfurcht, gar keine Frage. Aber Gott geht es nicht um Formeln, um Anreden. Und wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt, dann ist Beten einfach. Ich muss ihn weder beschwichtigen, noch in irgendeiner Form bearbeiten. Ich kann ihm einfach sagen, was mich bewegt. Der Psalmist sagt Folgendes. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit. Ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und das finde ich auch wieder so ein großartiger Vers. Wir dürfen Gott sagen, was uns bewegt. Er hört auf das, was uns bewegt, was wir notwendig finden. Er freut sich, wenn du mit ihm betest, wenn du mit ihm teilst, was dich beschäftigt. Und dass du zu ihm kommst und erwartest, dass er dir hilft. Das möchte ich uns einfach auch zurufen, dass wenn wir beten, dass wir erwarten, dass Gott was macht, dass Gott hilft. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt kommen. Also Jesus will mit dieser Bibelpassage nicht sagen, dass wir nicht mehr miteinander beten sollen. Wir müssen auch unsere Gebetstreffen auch in den Kleingruppen nicht abschaffen. Wir sollen im Gottesdienst für und miteinander beten. Wir dürfen auch lange beten, wenn wir wollen. Sondern Jesus spricht ja gegen den Missbrauch von Gebet. Er will nicht, dass wir beten, um unser Ansehen zu fördern. Auch bei Gott nicht. Also ich kann Gott nicht beeindrucken mit meinen Gebeten. Sondern wir sollen beten, wenn wir mit Gott sprechen wollen. Wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Und wir müssen auch nicht plappern und unnötig viele Worte machen. Weil Jesus weiß, was uns bewegt. Er weiß, was wir brauchen. Und freuen wir uns doch heute Morgen darüber, dass Beten so einfach ist. Ich würde fast sagen, es ist die einfachste Sache der Welt. Wir müssen es nur tun. Und freuen wir uns doch darüber, dass Gott uns zuhören will. Ich bin so froh, dass ich nicht zu irgendeiner Uhrzeit aufstehen muss und Gott sagt, so, jetzt habe ich Zeit für dich, sondern der ist immer präsent, der ist immer da, ich darf immer zum Beten. Dass Gott uns zuhören will, dass er unsere Anliegen kennt und auch ernst nimmt. Und mit dem möchte ich schließen, befolgen wir doch den Rat von Petrus und von Paulus. Da steht nämlich in 1. Petrus 5, Vers 7. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. In Philipper 4, Vers 6 steht, das finde ich die Herausforderung, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also hier machen uns beide Mut, sowohl der Petrus wie auch der Paulus, dass wir Gott unsere Sorgen abgeben. Er sagt, geht sogar so weit, mach dir keine Sorgen. Und dazu möchte ich einladen, dass wir uns freuen, dass wir beten dürfen, dass wir unser Gebetsleben in unser Gebetsleben investieren und uns Zeit nehmen für Gott und ihm einfach mal Danke sagen, dass er unser guter Gott ist. Wenn ihr bitte aufstehen möchtet. Und bevor wir den Gottesdienst abschließen und auch noch einen Chorus miteinander singen, möchte ich doch zwei oder drei in der Versammlung bitten, dass sie mal kurz danken, dass sie wir beten können und dürfen. Können wir das so machen? Wer mag Gott ein Danke sagen, dass wir mit ihm sprechen können? Amen. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der nicht nur Gebete hört, sondern auch ein Gott bist, der Gebete erhört. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dich Papa zu nennen, dass du unser Vater im Himmel bist, der für die Deinen sorgt. Ich danke dir, dass wir mit all unseren Anliegen, mit all unseren Dingen, die uns beschäftigen, dass wir mit denen zu dir kommen dürfen und dass du ein Gott bist, der das nicht nur hört, sondern erhört. Du weißt so viel besser, was gut für uns ist. Und ich danke dir für all die Gebetserhörungen, die wir persönlich erfahren durften, die wir als Gemeinde erfahren durften. Möchte ich bitte, dass du uns weiterhin gnädig bist und dass du Gebete hörst, wie es auch anklungen ist für all die Kranken in unserer Gemeinde, dass du ein Wunder tust an ihrem Leben, an ihrem Leib, an ihrer Seele, an ihrem Geist. Wir bitten dich, Herr, auch für die Menschen, die nicht so nah bei dir sind, dass du sie ganz nah wieder an dein Herz ziehst. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du unser guter Gott bist. Und danke, dass wir mit dir sprechen dürfen, dass wir mit dir beten dürfen und ich bitte dürfen, dass du den starken Arm bewegst. So danke ich dir, dass wir auch alle unsere Anliegen immer wieder vor dich bringen dürfen und du uns zurufst, dass wir uns darüber nicht Sorgen machen sollen, weil du dafür sorgst. Ich danke dir, dass du so ein großer und starker Gott bist und wir dich ehren und preisen dürfen auch an diesem Morgen. Amen. Amen. Bevor wir den Abschlusschor singen und ihr auch die Gelegenheit habt, noch ein Opfer einzulegen, eine Frage an euch. Was ist nächsten Sonntag?